Das Leben ist eigentlich ziemlich super und im Moment ist es meistens super, wenn man, wenn man gerade keinen offenen Bruch hat, ist es eigentlich sehr gut.
Stimmt, so gesehen. Liebe, so steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebs, Baby. Hallo, hallo, ihr Lieben da draußen. Ein weiteres Mal dürfen wir mit einer neuen Folge von Let's Talk About Krebs, Baby an die Luft gehen. Und heute geht's um Humor. Es mag im ersten Moment vielleicht ein wenig eigenartig wirken, wenn man sich mit einem Krebs-Podcast dem Thema Humor zuwendet. Aber wenn man einmal eine Krebserkrankung hinter sich gebracht hat oder jemanden begleitet hat, dann weiß man, wie wichtig der Faktor Humor in dunklen Zeiten sein kann. Und Lachen, Schmunzeln oder Blödeln ist da einfach wie ein kleiner Kurzurlaub, der Endorphine bringt. Ja, und manchmal bespricht man über Humor sogar Dinge oder Inhalte, die in einem anderen Kontext schlichtweg nicht besprechbar wären oder zu viel Angst und Sorge auslösen würden. Um dieses Thema in aller Breite aufgreifen zu können, habe ich mich an Manuel Rube gewandt. Als Kabarettist ist er es nämlich gewohnt, sich mit Pointen seinem Publikum auszusetzen. Als Mensch weiß er um die Macht von dunklen Stunden und als Schauspieler hat er den Krebspatienten Gruber gespielt. Gruber ist ein erfolgreicher Porsche-fahrender und zynischer Bescheidwisser und eines Tages wird ein Tumor gefunden in seinem Bauch und dieser Tumor ändert in Grubers Leben ziemlich viel. Das und noch viel mehr gibt guten Grund, warum wir uns mit Manuel unterhalten sollten. Ich freue mich schon auf die Erfahrung und auf das Gespräch und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung. Ja, dann sage ich jetzt einmal gleich Danke. Lieber Manuel, vielen Dank, dass du dir die Zeit überhaupt nimmst. Das ist echt alles andere als selbstverständlich, vor allem wenn man jetzt so als Kurvenkratzer aus dem Nichts auftaucht und sagt, hey, hallo, da warten wir und bitte gibst uns ein Interview und du sagst das so selbstverständlich. Ja, das ist sehr schön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank.
Das freut mich. Danke für die Einladung.
Ich würde mich gerne heute mit dir über ein paar Themen natürlich unterhalten, aber die Folge unseres Podcasts heute steht ein bisschen unter dem Thema Humor. Aus offensichtlichen Gründen habe ich mich da an dich gewandt. Wenn man die googelt, dann steht unter deinem Namen in der Berufsbezeichnung mal Sänger, erstaunlicherweise als erstes, und dann aber Schauspieler und Kabarettist. In deinem Beruf geht es also ganz viel um Humor natürlich auch. Magst du mal erzählen, was bedeutet Humor für dich und was für einen Stellenwert hat Humor in deinem Leben?
Also ohne Humor geht, glaube ich, gar nichts, würde ich sagen. Und die Fähigkeit, Geschichten zu begreifen und Geschichten weiterzuerzählen und das Lachen sind, glaube ich, die zwei Phänomene, die uns zum Menschen machen oder die uns von anderen Lebewesen unterscheiden. Und dass Humor auch in Krisenzeiten die beste, unter Anführungszeichen, Waffe ist, glaube ich, ist auch keine neue Erkenntnis. Aber wenn das Lachen mal aufhört, dann wird es wirklich dunkel.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Humor war meine größte Ressource während dem Kranksein. Also ich war ja selber krank, so ist Kurvenkratzer überhaupt entstanden. Und das war definitiv meine größte Ressource. Also umso dunkler die Zeit, umso schwärzer der Humor und umso mehr hilft er dann auch.
Ja. Ja.
Gibt es also einen Schlüsselmoment für dich, wo du sagst, okay, das ist mein Zug? Weil irgendwo muss man sich ja entscheiden, dass man, also gerade in Richtung Kabarett geht. Gibt es irgendeinen Schlüsselmoment?
Ja, ich glaube, der war eigentlich sehr früh. Ich kann mich erinnern, wir hatten keinen Fernseher. Mir war auch sehr oft fad als Kind. Also ich habe so mit anderen Kindern wenig anfangen können, mit Gleichaltrigen. Und ich habe schon sehr früh mir so ein bisschen dunkle Gedanken gemacht. Also mich hat das Sterben immer schon fasziniert und so. Und dann waren wir aber mit den Eltern regelmäßig im Stummfilmkino.
Wirklich?
Nein, das war, ja, die Eltern haben damals so,
wollten
alles
anders. Eigentlich bin ich 80, ich schaue nur jünger aus.
Ich bin 80, ich habe mir wirklich mich sehr gut gehalten. Nein, das war irgendwie, ich weiß nicht, wie weit man da jetzt ausholen soll, aber meine Eltern haben beide sehr konservative, harte Kindheit gehabt und wollten es dann irgendwie alternativ angehen und deswegen waren wir in der Waldorfschule und damals war irgendwie, Waldorfschule heißt keinen Fernseher und das haben sie sehr ernst genommen. Die anderen haben es eh nicht ernst genommen. Und das hat dazu geführt, dass wir halt einmal die Woche oder einmal im Monat, das weiß ich nicht mehr, breiten sehr Lichtspiele und solche. Und ich kann mich erinnern, dass mein Bruder vor Lachen wirklich aus dem Sessel gefallen ist bei Dick und Doof oder Buster Keaton, das weiß ich nicht mehr, was es war. Und ich mir gedacht habe, was muss passieren, dass man sowas bei Menschen erreichen kann. Mhm. Und ich glaube, da war die Initialzündung, dass ich begonnen habe, daran zu forschen. Und die Forschung geht bis heute.
Wie wissenschaftlich wird Humor betrachtet? Und in so einem Job, wie du den machst, wie tief geht man dann überhaupt auf? Also wie theoretisch ist dann eine Pointe am Ende des Tages?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich bin definitiv kein Wissenschaftler. Dazu ist mein Respekt vor der Wissenschaft zu groß. Und ich glaube auch, dass wir in einem Berufsfeld forschen, wo man schon auch ein bisschen wissenschaftlich ein paar Erkenntnisse haben kann, es aber doch um andere Fragen geht. Und meine Humordefinition ist die, dass ich glaube, Humor basiert in der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und das kann man tagtäglich wunderbar beobachten. Von Schopenhauer gibt es das Zitat, was ich jetzt frei, die Wirklichkeit richtet sich nicht immer nach den Plänen, die wir uns für sie machen. Und ich finde, das kann man an sich selber anfangen. Also ich mag es auch immer lieber, die Erbärmlichkeit zuerst mal bei sich zu suchen und nicht irgendwo hinzutreten. Aber ich liebe es, wenn's Menschen und mich zuallererst auf die Schnauze haut, bildlich gesprochen. Also auch bildlich gesprochen. Solange sich keiner verletzt, mag ich auch, wenn so ganz blöde Videos, wo einfach irgendwas schief geht. Ja. Das kann mich schon königlich amüsieren.
Also nur aus Interesse würde ich ganz gerne nochmal auf die Wissenschaft eingehen. Gibt es irgendwas aus dem wissenschaftlichen Bereich bezüglich Humor, wo du sagst, das ist etwas, was du als theoretisches Konstrukt irgendwie mitgenommen hast, an das du versuchst, dich zu halten?
Nein, ich habe zwar immer wieder versucht, Studien über Humor und so, auch wissenschaftliche Studien zu lesen. Und ich bin aber dann, ich habe das Gefühl, entweder habe ich es nicht verstanden oder es hat mir für meine Arbeit direkt eigentlich dann nicht weitergeholfen. Außer der Aspekt, das ist auch nichts Neues, aber das Lachen wirklich befreiend ist und Hoffnung spendet und bis hin zu Gesundungsprozessen führen kann. Das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt.
Wie groß ist der Belohnungseffekt, wenn eine Pointe sitzt?
Naja, das ist einfach nicht zu beschreiben. Das ist wie ein kleiner Orgasmus oder so. Oder irgendwie, es setzt irgendwelche Glückshormone im Gehirn frei, wenn man das Gefühl hat, das hat jetzt funktioniert und man hat die Menschen überrascht. Also Humor hat ja auch was mit Vorausdenken und Schnelligkeit zu tun. Das ist ja, finde ich, das Sportliche daran. Ich muss ja, sobald der Zuschauer oder die Zuschauerin die Pointe errät, ist sie ja vorbei. Also man muss immer einen Schritt voraus sein. Und auch immer schneller sein, das mag ich daran. Es ist immer, guter Humor ist immer entwaffnend, was ich in vielerlei Hinsicht schön finde, weil entwaffnen ist immer super. Und auch in einem Gesicht, ein Gesicht, das vom Humor getroffen wird, ist ein schönes Gesicht.
Als ich krank geworden bin, war in der Diagnose und dann im weiteren Verlauf Humor nicht nur bei mir, sondern auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis einfach extrem wichtig. Jetzt habe ich das Glück, dass mein Umfeld mit einem sehr dunkelschwarzen Humor gesegnet ist. Das schätze und mag ich sehr, weil so konnte man einfach über wirklich die absurdesten Sachen reden. Wenn du sagst, entwaffnen, fällt mir da dazu ein, der Irrwicht vom Harry Potter. Kennst du den zufällig? Ich finde das eines der schlauesten Bilder für sowas.
Es ist jetzt, meine Töchter würden jetzt völlig ausrasten, weil sie absolute Harry Potter Nerds sind und wir alles, aber ich habe das ein bisschen, ich lese es ein bisschen vor, aber ich habe es ein bisschen ausgeblendet. Das weiß ich jetzt leider nicht.
Ich fand das Bild so toll, weil es ist nämlich ein Gespenst und das wartet im Dunkeln auf dich. Und wenn es dich trifft, dann verwandelt es sich in deine allergrößte Furcht. Und du kannst es nur darin besiegen, indem dass du schneller bist. Und dir die gleiche Figur vorstellst, aber mit einem sehr lächerlichen Detail. Und das Lachen, das daran resultiert, bringt dieses Gespenst zum Platzen. Das fand ich so schlau, weil in Wahrheit ist es eigentlich genau das, was die Ressource beschreibt in schlimmen Situationen. Das ist jetzt mein Instrument gewesen. Gibt es für dich ein Instrument beim Humor?
Für mich persönlich oder?
Ja.
Ich glaube, da gibt's viele, also je schlechter es mir geht, ob das jetzt Schlaflosigkeit oder auch einfach wieder, wenn die Dunkelheit daherkriecht oder Freund von mir nennt das die Entzündungen der Seele. Das finde ich ein bisschen pathetisch, schön. Aber ganz schön. Also wenn diese Dinge sich einstellen und das passiert schon in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann versuche ich ganz aktiv, so wie wenn man auch spazieren geht, was auch hilft oder Sport macht, mich auch ins Humorfeld hineinzubegeben. Und das ist zum Glück noch immer, ob das jetzt Filme sind oder wir haben ja heute Zugang auch über Podcasts und so zu lustigen, kreativen Menschen. Also ich versuche mich dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit diesen Stimmen oder auch mit Literatur zu umgeben, die ich vielleicht noch nicht kenne und mich selbst im besten Fall belustigen kann. Mhm. Ja.
Wie hilfst du denn, wenn wenn du jetzt sagst, unabhängig vom Belustigen, wenn es da mal schlecht geht? Gibt es irgendeinen Tipp, den du da hast?
Na, es gibt in der Schulmedizin zum Glück recht gutes Zeug mittlerweile.
Tatsache, du, das ist auch, Gott sei Dank
gibt es das. Ja, Gott sei Dank gibt es das. Aber wenn es nur Melancholien sind, also wenn die wirkliche Dunkelheit zuschlägt, dann glaube ich, hilft eh nur, also glücklicherweise, dass es das gibt, Aufheller. Aber sonst bin ich ein großer, früher hätte ich gesagt, man kann es auch mit diversen Drogen gut lösen. Das glaube ich auch, dass immer noch, dass das geht, aber nur sehr kurzfristig, sagen wir so.
Ja. Also ich bin macht leider Gottes irgendwann wieder auf.
Man macht leider irgendwann auf und meistens ist es nachher noch ein bisschen schlimmer.
Tatsache.
Nein, also ganz banal eigentlich, diese Mischung aus dem, was wir gerade gesprochen haben. Ich würde mir dann wahrscheinlich eine gute Platte ins Ohr legen, zum Beispiel Bob Dylan, und spazieren gehen.
Ja.
Sehr langsam und ohne Ziel.
Mhm, schön.
Wenn eine Natur zur Hand ist, dann noch besser, aber geht auch durch die Stadt.
Du hast ja jetzt eigentlich zweimal Richtung Depression einfach einen Hinweis gegeben, darf ich dich kurz dazu fragen, jetzt ohne dass wir jetzt dazu persönlich werden.
Selbstverständlich.
Aber es ist ja doch das nächste Tabu in Wahrheit, weil Krebs ist ja das eine Tabu, mit dem wir uns ja offensichtlich viel beschäftigen, aber Depression ist ja halt oft einmal der Elefant im Raum, über den keiner redet. Du gehst offensichtlich öffentlich damit um, weil sonst würdest du das nicht so erwähnen. Wie begegnen dir die Leute damit?
Ja, das ist mir ein bisschen passiert. Ich bin lange Zeit nicht öffentlich damit umgegangen und habe dann ein Buch geschrieben kürzlich, wollte eigentlich ein Sachbuch über Faulheit und Reduktion schreiben. Da ist mir dann Corona reingekrätscht, weil das dann plötzlich niemand mehr interessiert hat, weil es alle betroffen hat. Und dann habe ich halt so Kapiteln aus meinem Leben, die mich halt so beschäftigen, semi-autobiografisch, also schon vieles auch dazu erfunden, sonst wäre es auch zu langweilig. Und ein Kapitel hat sich aufgedrängt bis am Schreibprozess. Das kann man ja nur bedingt kontrollieren. Also man nimmt sich zwar was vor, aber ist dann plötzlich ganz woanders. Und ich habe vor 3 Jahren so einen wirklichen Zusammenbruch erlebt. Ich habe Panikattacken zum Beispiel immer für so eine Künstlerkrankheit gehalten. Ich habe gedacht, was soll das sein? Genauso wie Burnout. Ja. Gibt es wissenschaftlich keine wirkliche Erklärung dafür, was wollt's damit und so. Bis es mich selbst erwischt hatte. Mhm. Und das Kapitel war lange unklar, ob ich das überhaupt reinnehmen möchte. Und habe es dann reingenommen, weil ich mir gedacht habe, man kann sich ruhig auch verletzlich zeigen. Und es ist total irre, dass das mit Abstand das Kapitel ist, wo ich am meisten Post bekomme, wo die Leute halt sagen, danke, und es hilft mir total, dass sie da auch zeigen, dass sie Schwächen haben und Ängste haben und so. Und seither fühle ich mich da fast nicht berufen, aber denke mir, okay, wenn das wirklich, ich wollte eigentlich nur das für mich selbst abschließen, indem ich es in Worte fassen kann, und es geht mir auch glücklicherweise viel besser, und ich habe so ein wirkliches Angstmedikament immer dabei für den Fall, dass es zurückkommt. Und es kam seither auch nicht. Und ich glaube, dass das darüber reden eine erste große Hilfe sein kann für einen selbst und auch sowas zu hören, dass man einfach da nicht allein ist damit. Und deswegen erzähle ich da gern drüber, weil ich das Gefühl habe, wenn es irgendwem nur ein bisschen weiterhilft, ist das doch schon gut.
Super, du hast gerade den Zweck von Kurvenkratzer beschrieben.
Wie schön.
Voll schön. Danke. Bist du jetzt anders, als du vorher warst?
Ja, definitiv. Also ich bin... Das Schöne ist, was so parallel verläuft, es geht mir mit 40 besser als mit 30, und es ging mir mit 30 eigentlich schon besser als mit 20. Also ich also Krankheit ist was also anderes. Und wenn jetzt ein massives Gebrechen oder so dazukommt, ich glaube, das ist dann etwas, was ich mir auch noch nicht vorstellen kann. Aber das Schöne ist, dass es mir zum Beispiel für meinen Beruf nochmal massiv geholfen hat. Ich habe überhaupt keine Angst mehr. Also ich kann mir kein berufliches Szenario mehr vorstellen, das mir Angst macht. Also es ist die absolute Sicherheitszone.
Schön.
Also ich kann mich vor 1000 Menschen komplett entblößen und es wird mir weniger Angst machen, weil es einfach trotzdem nur Unterhaltung ist und es nicht heranreichen wird an die Dunkelheit, die man ganz alleine gesehen hat.
Ja.
Und da kann ich so ein paar Dinge draus ziehen und das auch die Erkenntnis, dass wir nichts kontrollieren können und die Erkenntnis, dass man sich nicht zu sehr versteifen sollte, glaube ich, auf Dinge, wie sie zu passieren haben, sondern es wird wahrscheinlich anders passieren.
Mhm.
Und das hilft, sich selbst ein bisschen zu ironisieren und sich selbst in dem Ganzen nicht so wichtig zu nehmen. Und insofern glaube ich schon, dass man ständig mit diesen Erfahrungen also wächst, klingt so, aber halt ein anderer permanent wird, das glaube ich schon. Und im besten Fall kommt man immer so Stück für Stück auch einen Schritt weiter.
Ja. Ja, also ich kann so von mir sagen, beziehungsweise von den Geschichten, die wir von anderen hören, die mit uns geteilt werden, dass wenn wir sie fragen, was ist Gutes entstanden, dann wissen sie immer sofort, was sie beantworten können.
Mhm. Das immer. Das ist aber schön.
Was ist bei dir Gutes entstanden?
Ja, dass ich eine größere Leichtigkeit habe und mich dem Moment und dem Prozess mehr hingeben kann. Ja, das ist auch nichts wahnsinnig Neues, aber wenn das gelingt, ist schon viel gewonnen. Eine Langsamkeit in den Alltag zu bringen und die Dinge, die jetzt sind, abzufeiern und dankbar zu sein für die Begegnungen, die sein können und dafür, dass man, ja, das Leben ist eigentlich ziemlich super und im Moment ist es meistens super, wenn man gerade keinen offenen Bruch hat, ist es eigentlich sehr gut.
Stimmt, so gesehen.
Also.
Wie hat dein Umfeld reagiert und gibt es irgendwelche Tipps, die du weitergeben könntest, wie man reagieren könnte? Also was helfen würde?
Ja, meine Frau hat super reagiert und ich bin wirklich mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, weil ich glaube, ich finde nicht mehr zurück in die Normalität, das war es eigentlich. Also ich kann das ganz schwer beschreiben. Es ist irgendein Zustand, wie ich mir auch ertrinken oder ersticken vorstelle. Also dass man wirklich das Gefühl hat, der ganze Körper explodiert und diese dünne Decke der sogenannten Normalität oder dieses dünne Eis, auf dem wir uns da ständig bewegen, das ist wirklich spürbar gebrochen. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, es geht nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr die elementarsten Dinge wie ein Vater sein, Partner sein, geschweige denn meinen Beruf ausüben, das war in dem Moment plötzlich nicht mehr denkbar. Und dann habe ich mir so versucht, wirklich so körperliche Schmerzen zuzufügen. Also mir Zahnschmerzen gewünscht zum Beispiel, dass man irgendwie abgelenkt wird. Und meine Frau hat dann den psychiatrischen Notdienst der Stadt Wien, den ich an dieser Stelle wirklich herausheben möchte,
schön,
um 4 Uhr früh angerufen. Und da hat sich ein Psychiater mit einer wahnsinnig beruhigenden Stimme, der Herr Dr. Klimt, weil ich danach auch noch, das kann man ja glaube ich sagen, weil es war, ich habe nur Gutes über ihn zu berichten, so wie Schiele nur mit P, also er hatte auch Humor, wie seinen Namen.
Ja.
Und genau, der hat sich eine Stunde Zeit genommen und auf mich eingeredet, da mitten in der Nacht. Und das hat so das Allerschlimmste, ist dann noch in Wellen noch weitergegangen und so. Und das ist ganz toll, dass diese Stadt das zur Verfügung stellt. Also das muss
absolut,
ich irgendwie, das war echt großartig, muss ich sagen, und hat mir wirklich den Arsch gerettet, glaube ich, in dem Moment. Und da war ich dann auch sozusagen dann noch in einigen Sitzungen privat und der hat auch mich sehr bestärkt zu sagen, dann nehmen Sie das Zeug doch, wenn es Ihnen hilft. Mhm. Wenn es jetzt nicht massive Nebenwirkungen gibt, warum denn nicht? Irgendwann wird der Punkt schon kommen, wo man das wieder wegtun kann.
Ja.
Und an dem bin ich gerade, das habe ich jetzt auch probiert, wird schon die, man muss auf die Zeichen, glaube ich. Ich glaube, was ich ganz gut erkannt habe, ich glaube, ich kann auf die Zeichen des Körpers besser hören als früher.
Ja, verstehe. Hast du irgendwelche Tipps für Angehörige?
Ich muss dazu sagen, dass ich kenne Menschen, wo es wirklich um Depressionen geht. Also das ist nochmal was anderes, glaube ich. Da habe ich, also ich kann mir das vorstellen, ich habe Vorahnungen davon, aber ich kenne es nicht, wochenlang das Bett nicht verlassen zu können. Das war es nicht, sondern es war wirklich diese Angst und Panik. Ja, ich habe für Angehörige Hilfe holen, darüber sprechen und darauf zu vertrauen, dass wir in einem fantastischen Zeitalter leben, weil das nicht mehr komplett tabuisiert. Also es wird zwar gesellschaftlich immer noch tabuisiert, da und dort, aber grundsätzlich gibt es ganz viele Institutionen, an die man sich wenden kann. Und ich glaube, es ist dann fast ein bisschen egal, wo man anfängt. Es ist wichtig, irgendwo anzufangen. Und
ja,
so wie jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben, meine Frau einfach da gegoogelt hat und der psychiatrische Notdienst war halt das Erste, was das Internet ausgespuckt hat.
Was eh super ist.
Was super ist.
Ja, nicht gesagt, oder? Mit der Suchmaschinenoptimierung heutzutage ist ja nicht sicher, dass das so passiert.
Das ist natürlich eine andere Frage. Aber da würde ich jetzt darauf vertrauen, dass man dann mit 2, 3 Anrufen schon irgendwo hinkommt und dass die dann zumindest sagen, ihr seid bei uns falsch, aber ich gebe euch da jetzt eine Nummer und dann seid ihr richtig. Und ich glaube, Das ist immer das Richtige. Im Zweifelsfall es mal mitzuteilen und sich jemandem anzuvertrauen und dann ist das schon ein bisschen entkrampft meistens, glaube ich.
Ganz ehrlich, auch über Burnout gibt es lustige Schmähs.
Ja,
man, sagen wir es ehrlich.
Es gibt zum Beispiel, vielleicht ist es gar nicht Burnout, sondern vielleicht ist es einfach nur der Job scheiße. Kann man auch drüber nachdenken.
Ja, kann man auch drüber nachdenken. Ja. Aber es ist mit der Symptomatik verpufft jeder Humor im Leeren, weil es ist einfach nicht zum Lachen in dem Moment. Weil das ist ja Teil der Symptomatik.
Ja, und trotzdem, und das ist, finde ich, das, was am Humor natürlich auch immer ein Restrisiko hat. Man kann sich auch im Ton vergreifen. Man muss es aber trotzdem riskieren, finde ich.
Ja,
weil
danke, dass du das sagst.
Das ist also... Und dann muss man sich halt auch einfach, wenn man das Gefühl hat, okay, das geht jetzt komplett nach hinten, muss man sich halt auch einfach dafür zum Beispiel entschuldigen oder einfach die Schnauze halten. Aber grundsätzlich ist es wichtig, es trotzdem einmal auszuprobieren und nicht gleich zu denken, ah nein, lieber nicht, der könnte oder die könnte das falsch verstehen, weil die ist jetzt eh schon so betroffen. Sondern nein, vielleicht oft sind schwerkranke Menschen wahnsinnig selbstironisch zum Beispiel, wie du das auch schon angedeutet hast. Und wollen gerade eben nicht extra auch noch mit Samthandschuhen angefasst werden, sondern nehmen jede Chance auf eine Pointe auch dankbar wahr. Es kann ja wirklich, ich finde, das ist wichtig, finde ich.
Es fühlt sich dann manchmal mehr wie Mitleid an, weißt, wenn sie sich dann nicht mehr trauen.
Mhm.
Habe ich den Eindruck.
Mhm.
Also diese Samthandschuhe, die empfand ich immer als sehr lästig, weil dann hat man irgendwie das Gefühl, man ist am Rand der Gesellschaft. Weißt, also man ist nicht dabei, weil man darf auf einmal nicht mehr.
Mhm. Genau, alle bemühen sich so, nur ja nichts Falsches zu sagen oder Falsches zu tun. Ja, stelle ich mir auch grauenvoll vor, weil man ja schon total allein ist.
Ja, das stimmt. Das heißt, die gute Nachricht ist, es geht da besser.
Das ist korrekt.
Die gute Nachricht ist, du hast sogar schon eine Chance drauf gehabt zu reflektieren.
Ja, absolut. Also ich möchte es nicht verschreien, dass es sozusagen komplett überstanden ist, aber es geht mir viel besser. Und so, genau, das Zweite ist, was ich auch noch, wenn es um, also mir hilft das Schreiben für alles. Also für mich ist es auch besser als, ich habe viele Therapien probiert, aber ich schreibe jeden Tag und oft löse ich ganz viele Dinge, weil ich dann einfach absichtslos drauf losschreibe und dann irgendwann kommen irgendwelche kluge Figuren auf dem Papier daher, die mir irgendwelche Tipps geben und denke mir, ja, und das hilft mir dann, das ist ganz schön. Und meistens ist es schon ein erster, es irgendwie verbalisieren zu können, ist ja meistens schon ein Heilungsprozess oder ein vorsichtiger Beginn.
Wie therapeutisch ist es, auf die Bühne zu gehen?
Naja, ich glaube, dass der Beruf auf jeden Fall was Therapeutisches hat, aber ich würde es jetzt nicht überdramatisieren, weil ich schon finde, dass es in erster Linie wichtig ist, was ausgelöst wird. Also es ist ein großes Handwerk dahinter, dass eine Geschichte funktioniert und beim Zuschauer oder der Zuschauerin eine Emotion auslöst. Und es ist relativ wurscht, ob ich diese Emotion durchlebe dabei. Also das wird am Theater oft missverstanden oder dieses... Es gibt so grauenvolles Method Acting, wo die dann glauben, sie müssen das alles leben und quasi auch 30 Kilo herunterhungern, um sich das vor. Also davon halte ich relativ wenig. Also ich finde, die Mechanik ist viel wichtiger zu sagen, und das ist viel Arbeit. Wie muss das Stück oder der Monolog oder die Szene gebaut sein, dass man die Menschen treffen kann. Aber die Emotion, es ist trotzdem ein Dienstleistungsberuf, so in meinem Verständnis. Ich möchte, bekenne mich auch dazu, dass es Unterhaltung ist und dass Unterhaltung mit Anspruch ganz, ganz schwer ist und viel schwerer als irgendein Drama zu erzählen. Und daher ist es in kleinen Dosen therapeutisch. Also es ist therapeutisch im Sinne von, es wird ein gewisser Narzissmus befriedigt, allein durch Aufmerksamkeit und Interesse an meiner Person. Ich kann privat, glaube ich, sehr zurückhaltend und auch, ich habe kein, also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Runde ist oder so, bin ich auch gerne mal stundenlang nur Zuhörer und so und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, weil das der Beruf eben total, also diese ganzen Eitelkeitsaspekte oder manchmal auch einfach, dass man sagt, okay, diese Emotion oder diese Angst verwende ich jetzt für den Beruf, weil ich mir das jetzt quasi vorstellen kann, aber ich würde es wirklich nicht überdramatisieren, also es ist vor allem, man sollte den Beruf nicht ergreifen, um sich zu therapieren, das glaube ich, so weit würde ich nicht gehen.
Ja, verstehe, aber es gibt ja doch, wie soll ich sagen, der intrinsische Antrieb ist vielleicht das, auf das will ich vielleicht raus. Gibt es das, dass man einfach diese Belohnung, diesen Mehrwert dann aus der Arbeit auch hat, dass man sagt, okay, da hole ich mir für meine Entwicklung was. Und in meiner Vorstellung ist es stark gegeben, dass man sich halt prüft und entwickelt. Und
ja, in einer perfekten Welt würde ich das sofort unterschreiben. Und ich versuche das auch und möchte das gerne auch für mich geltend machen. Ich beobachte aber, und das war aber umgekehrt auch meine Erfahrung mit ganz vielen Therapeutinnen, dass ich das Gefühl hatte, eben, du hast den Beruf ergriffen, weil du selber so einen derartigen Schaden hast, dass ich nicht das Gefühl habe, dass du mir jetzt weiterhelfen kannst, weil es geht hier gar nicht um mich, sondern es geht hier um, weiß ich nicht. Und genauso ist es auch in meinem Beruf. Ich beobachte ganz viele Leute, die tatsächlich einen Schaden haben und das missverstehen und glauben, man muss unhöflich und laut und übergriffig und etliches mehr sein und dadurch ein Künstlersein zu definieren. Ich halte davon gar nichts. Also ganz im Gegenteil, ich finde, dass wir die kriminelle Energie, die es braucht, um den Beruf zu originär auszuüben, total liebevoll und vorsichtig und in ganz klaren Dosen. Das ist hochgiftiges Zeug und das gehört, finde ich, einzig in die Arbeit hinein. Und da muss man sogar darauf achten, dass man das Privatleben und das Drumherum, finde ich, davon möglichst, was eh nicht ganz gelingt, klarerweise, aber unberührt lässt und eben nicht sagt, ich bin jetzt Künstler und deswegen habe ich einen Freibrief für alles. Ganz im Gegenteil.
Ja, verstehe. Wobei, ich sage mal, fairerweise muss man sagen, es nimmt jeder immer ein Stück Arbeit mit nach Hause.
Das ist was anderes. Das ist eine Schwierigkeit, an der ich schon seit 15 Jahren scheitere und auch vor allem die Familie mitunter sehr tolerant sein muss und ist, dass man halt gerade, wenn man in einem Schreibprozess ist oder auch bei schwierigen Rollen, wir versuchen die ganze Zeit Probleme zu lösen, die eigentlich nicht da sind. Es sind fiktionale Probleme, die aber so massiv sein können. Also wenn man jetzt an etwas schreibt und man kommt und kommt nicht weiter, dann weiß ich, dass es Auswirkungen auf den Abend mit der Familie leider haben wird, weil es sich auf meine Stimmung, weil ich nicht wirklich bei der Sache bin. Also ja, das ist zwar auch schon lange klar und ich versuche auch hier Rituale und den Beruf ausschließlich im Büro zum Beispiel und nicht mit nach unten zu nehmen und auch mir Arbeitskleidung, also wirklich so, ich spiele nicht in Privatklamotten, um das klar zu trennen, wirklich an- und auszuziehen und an- und schminken und so, aber ganz funktioniert es natürlich nicht.
Das ist ein schöner Übergang vielleicht, weil ich meine, unabhängig davon, dass ich deinen Humor mag, der tatsächliche Grund, warum ich mich an dich gewandt habe, ist, weil du Gruber Geht gespielt hast. Magst du mal kurz erzählen, wer das ist?
Ja, Gruber Geht ist eigentlich eine Romanfigur von Doris Knecht und wurde dann ein paar Jahre später, nachdem der Roman auch ein relativer Bestseller im deutschsprachigen Raum war, von Marie Kreuzer fürs Kino adaptiert. Und es ist eine sehr lustige Geschichte, ich glaube nicht an größere Zusammenhänge und trotzdem war es ein bisschen schräg, weil ich die Doris Knecht ganz gut kenne und ihren Roman im Rabenhof gelesen habe, damals als das Buch rauskam und sie mir erzählt hat, ich habe übrigens heute die Filmrechte verkauft und ich habe gesagt, und ich möchte das übrigens spielen und sie hat dann gesagt, ja, ich habe darauf überhaupt keinen Einfluss und ich werde mich da auch komplett raushalten, was mich wiederum ein bisschen verstimmt hat, ich war eigentlich angefressen auf sie. Dann habe ich das ein bisschen vergessen gehabt, dann ist es gekommen, dass das Florian David Fitz, ein deutscher Schauspieler, spielen wird. Dann hat es mich wieder erinnert und dann hat er aus irgendeinem Grund abgesagt und dann bin ich doch noch zum Casting eingeladen worden. Das ist die kurze, rein innerberufliche Vorgeschichte. Und ja. Gruber ist ein Hochstapler ist er gar nicht. Er ist ein sehr erfolgreicher Werber, der wahnsinnig viel Geld verdient, der schon einen sehr guten Humor, einen sehr guten Geschmack hat, aber schon auch ein relativ problematisches. Also er ist schon ein Macho. Sagen wir es ein Macho.
Ein bisschen ein Arsch,
aber nicht richtig irgendwo. Also, ja doch, er ist ein bisschen ein Arsch. Ich verteidige meine Figuren immer. Ich muss sie mögen, um sie spielen zu können.
Ja,
deswegen bin ich da immer Anwalt der Figur.
Er ist ja eh nur am Anfang.
Und jedenfalls ist er ein bisschen, also die Geschichte ist, dass er eigentlich sich selbst für ein bisschen unsterblich hält, auch attraktiv auf Frauen wirkt oder zumindest so seine Masche funktioniert und genau, und dann eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommt. Und das Schöne an der Figur ist, finde ich, dass er seinen Humor nicht verliert und eben nicht so alles daran setzt, nur ja, nicht dieses eh so Weichei jetzt zu werden. Und aber trotzdem gezwungen ist, sein Leben massiv in Frage zu stellen und einiges vielleicht neu zu bewerten.
Mhm, schön. Jetzt habe ich natürlich ein paar Fragen. Erstens einmal.
Ja.
Warum zur Hölle will man einen Krebskranken spielen?
Naja, warum will man das? Also es ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich bin auch sehr hypochondrisch veranlagt. Also ich kann von einer Krankheit lesen und habe sie in dem Moment. Das ist
amputiertes Bein.
Ja,
also ist keine Krankheit.
Nein, aber auch das ist gar kein schlechtes Beispiel. Ich fühle dann sofort, ui, die Durchblutung. Ui, nein, es ist kurz davor. Und das klingt lustig, ist es auch, wenn man es, aber es ist furchtbar.
Nicht. Will ich nicht.
Ich habe mir so viele Krankheiten schon so sehr eingebildet, dass es wirklich in den Wahnsinn und man sich dann irgendwann mit Hodenkrebs zum Beispiel einliefern lässt um 4 Uhr früh und sagt, so, ihr müsst jetzt amputieren, ich speibe schon vor Schmerzen und dann ist alles gut und ich bin für 24 Stunden, glaube ich, bin unsterblich. Ja, das ist ein bisschen besser geworden, aber noch nicht ganz weg und deswegen ist die Frage insofern doppelt berechtigt, weil das war irgendwie ein Krebs, der mir, wenn das jetzt Blutkrebs ist zum Beispiel oder eben ein Krebs, den ich mir besser vorstellen kann, glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich einfach aus psychohygienischen Gründen tatsächlich nicht gemacht. Es ging sich mit der Krankheit oder dieser Art von Krebs irgendwie aus, das konnte ich halbwegs auf Distanz halten und gleichzeitig gibt es noch diesen Aspekt.
Weiß nicht mehr, was hat der Gruber nochmal für einen Krebs?
Ja, ich überlege gerade, wie das irgendwas... Er selbst nennt es Mädchenkrebs. Sehr unkorrekt natürlich. Also es ist ein Krebs, der, er schafft es ja auch, also er wird auch wieder gesund. Mhm. Also es scheint ein Krebs mit zumindest größeren Heilungschancen als manche andere zu sein. Trotzdem waren wir auf der Onkologie und so und ich brauche da für Recherche nicht wahnsinnig viele Informationen. Also ich muss das eher versuchen, dann auf Distanz zu halten. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden, wie die Frage begonnen hat. Genau, warum er das spielt. Also da kommen viele Aspekte dazu. Ich mag die Regisseurin Marie Kreuzer wahnsinnig gern. Ich finde, dass sie super Filme macht. Ich arbeite irrsinnig gern mit der. Es ist eine geile Rolle. So oft gibt es nicht geile Rollen. Also es gibt auch den rein schauspielerischen Aspekt. Das ist eine wahnsinnig humorvolle Figur, finde ich.
Ja.
Und ich bin der gern. Also ich mag den gerne und bin der gerne gewesen. Und auch diesen Aspekt, dass der eben, ja, es war eigentlich, bis auf die Angst, halt mir das aus, so eine Krankheit zu spielen, sprach eigentlich alles dafür.
Ja. Also du hast es jetzt ganz kurz erwähnt, wie hast du dich vorbereitet?
Ja, also wir waren ein paar Tage auf der Onkologie und es haben sich auch...
Ein paar Tage gleich?
Ja, also...
Halt hintereinander, wirklich?
Stundenweise. Also nicht den ganzen Tag, aber halt, es gab eine Oberärztin, deren Namen ich leider vergessen habe, die uns sehr geholfen hat und die auch gesagt hat, da könnt ihr jetzt ein bisschen rein und da gibt es vielleicht diese Person, redet drüber und da müsst ihr wieder weg, bitte und so. Das hat mir als Vorbereitung völlig gereicht. dann haben auf dem nicht-medizinischen Aspekt war ich in einer großen österreichischen Werbeagentur auch ein paar Tage mit denen mit, also um diese Welt ein bisschen kennenzulernen.
Ja, cool.
Genau, und dann gab es halt so, habe ich so radikal Fastenkuren dazwischen gemacht. Wir können in Österreich nicht chronologisch drehen. Es war aber trotzdem klar, dass, also so weit gehe ich dann schon mit, also nicht um es zu spüren, aber rein optisch, dass man, wenn man vom Krebs schon und von der Chemo schon schwer oder relativ schwer befallen ist, kann man jetzt nicht da so einen, also muss man das auch irgendwie sehen, und deswegen habe ich dazwischen so eine, Ducon heißt die Diät, das ist ein französischer Arzt, dem die Lizenz mittlerweile entzogen haben.
Aber sie, na aber, bravo. Aber so wie früher, die hat die Kassen mit Cayennepfeffer und Eier. Das war ja in die 80er Jahre, hat man das gemacht.
Ja, aber das ist eh ähnlich. Also in der sogenannten Angriffsphase, ich habe dann gewusst, ich habe jetzt 12 Tage Zeit, weil wir ja durcheinander drehen. Das heißt, ich konnte jetzt nicht so wie in Hollywood 3 Monate 20 Kilo abnehmen. Hätte ich auch, glaube ich, gar nicht gewollt. Aber ich habe dann gewusst, okay, hier ist er gesund, da muss ich noch halbwegs proper erscheinen. Und dann in 14 Tagen ist quasi diese Chemo, wo er da nackt liegt. Bis dahin muss ich jetzt runterhungern. Und habe dann, und in der Angriffsphase dieser Diät frisst man nur Eier und Hühnchen. Auch kein Gemüse und gar nichts. Und das macht wirklich keinen Spaß. Vor allem, es war super Catering. Alle am Set völlern und du stehst daneben. Aber sehr wirkungsvoll. Da verliert man wirklich bis zu 1 Kilo pro Tag. Also das purzelt wirklich runter. Ich habe seither.
Und die Leber hat selbst mal Gedanken wahrscheinlich.
Ja, und seither habe ich auch also das nur am Rande. Ich empfehle das nicht, weil seither habe ich auch tatsächlich ein Thema, das ich auch ist nicht schnell zunehme. Und wirklich aufpassen muss zum ersten Mal in meinem Leben. Genau. Aber das waren so die 3 Ebenen der Vorbereitung.
Ja, ich sehe, also tiefer als immer, also jetzt gerade, wenn man so einen starken Eingriff in den Körper. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, du hast deinen Kopf rasiert.
Ja.
Bist du mit Glatze unterwegs gewesen?
Ja, ja, natürlich. Also es ist, ich habe einen relativ starken Haarwuchs, das heißt, es war selbst rasiert notwendig. Die Maske hat dann noch 3 Schichten über den rasierten, also wir haben es so radikal rasiert wie ging, aber es hat nie so krank ausgeschaut, wie es im Film ausschaut, weil sie wirklich auch noch mit viel Make-up halt versucht haben, die Stellen, die man eigentlich die ganze Zeit gesehen haben, dass die Haare durch wollen. Also insofern war es nicht ganz so heftig, wie es im Film ausschaut.
Mhm. Ich habe das als sehr interessante Sozialstudie empfunden, weil ich habe bei Gott lang genug eine Glatze gehabt und habe mich vor der Perücke absurderweise gefürchtet. Das heißt, ich bin einfach tatsächlich offen gegangen oder mit einem Kapperl oder einer Haube, je nachdem, was halt gerade irgendwie da war. Und ich habe dann gemerkt, dass die Leute dir auf eine sehr ehrliche Art und Weise begegnen. Es war einfach interessant, was mit den Menschen, also im Gegenüber passiert. Jetzt hätte mich interessiert, hast du da eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Nein, es war eher noch so, dass, also es war ja wesentlich kürzer. Wir haben es ja dann, ich glaube, es waren 3 Tage, die dann wirklich mit Glatze, also sprich einmal oder zweimal nachrasiert, und dann hatte ich halt längere Zeit kurze Haare.
Ja.
Eher, nein, das kann ich nicht so bestätigen, weil es eher so überraschend, also die Leute waren überrascht, dass ich mir die Haare geschnitten habe, weil keiner ja weiß, warum, außer die Leute vom Set. Also, und ich hatte das ja schon ein paar Mal, insofern war es jetzt nicht ganz neu. Ich habe mir nach dem Falco dort noch, einfach auch um die Figur loszuwerden, damals aus dem Bauch heraus eine Glatze geschnitten, und ich habe vor 4 Jahren einmal einen Nazi gespielt, da haben wir auch Glatzen gehabt. Also es war jetzt nichts ganz Neues. Ich habe auch in meiner Jugend immer wieder, nicht immer wieder, ich glaube 2-mal, also die Erfahrung der Glatze war nicht neu,
sagen wir so. Mal einen Nazi zu spielen, das stelle ich mir besonders vor.
Ja, das ist auch etwas, das kann man mal gemacht haben. Das
kann man mal gemacht haben.
Aber
nein, bitte muss nicht.
Das war jetzt weniger Freude zum Beispiel, als den Gruber zu spielen.
Du hast jetzt die Hypochondrie schon ein bisschen erwähnt. Hast du deine Vorsorge irgendwie verändert nach dem Gruber?
Nein, weil ich bin noch immer der Meinung, dass Optimismus eine Form von Informationsmangel ist. Und solange ich die Diagnose rauszögern kann, solange ich die Diagnose oder.
Das wird gestrichen.
versuche ich Ärzte und Ärztinnen zu meiden, wo es nur geht. Also es ist furchtbar, ich bin auch nicht stolz drauf, aber ich versuche mich viel zu bewegen, ich versuche viel Sport zu machen, ich versuche den Alkohol einzupegeln und all diese Dinge. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht zweimal im Jahr zur Darmspiegelung, das okay, ist eh leider immer noch nicht der Fall.
Ja, du, werd eh überschätzt.
Also. Sehr gut. Gut, danke. Das nein, wollte ich hören.
Nein, ich meine jetzt so vom Event her, sage ich. Ja. Ich meine, ansonsten ist es natürlich schon nicht schlecht, wenn man einmal eine macht. Ab einem gewissen Alter, wir sind ja immer die Jüngsten, wir zwar. Ist das schön. Ist jeder Tag ist ein Privileg, was wir älter werden, ich sag's dir.
Das stimmt wohl.
Was bedeutet Gesundheit für dich?
Ja, abgedroschenerweise würde ich sagen, Gesundheit ist das höchste Gut. Also das ist ein Geschenk. Also so wie ich auch das Leben an sich, trotz dieser ganzen Absurdität, und ich meine nicht im Sinne, dass wir jetzt irgendjemandem dankbar sein sollen, also soweit bin ich schon auch wissenschaftsgläubig, dass das ein Zufallsprodukt ist, dieses ganze Universum. Aber trotzdem ist es ein Geschenk, dass wir leben können, und solange wir gesund leben können, ist es sowieso sehr super.
Mm, das stimmt, ja. Was ist denn deine Lieblingsrolle gewesen bis jetzt?
Ja, tatsächlich immer die aktuelle, oder noch ärger eigentlich immer die um die ich gerade ringe. Also immer was Bevorstehendes. Niemals was rück. Also ich habe auch überhaupt keinen nostalgischen Zugang. Also ich bin schon zwar irgendwie melancholisch, aber ich schaue mir das auch alles nicht mehr an. Also ich bin immer Fokus nach vorne. Oft werde ich war jetzt bei Ö1, und der hat sich so wahnsinnig gewissenhaft rührend vorbereitet und hat dann immer wieder angerufen und sagt, in dem Film sagen sie ja, und ich habe keine Ahnung mehr, was ich in dem Film da und dort. Also genau, insofern müsste ich jetzt nachdenken, was es überhaupt schon alles für Rollen waren, und dann könnte ich mich vielleicht entscheiden, aber eigentlich ist es immer in die Zukunft gerichtet.
Magst du in die Zukunft schauen? Was wartet auf dich?
Ja, ich meine, es wartet jetzt die große Frage, wie weit das mit der Pandemie, weil ich habe Stand heute 80 Vorstellungen jetzt verschoben und abgesagt und rumgeschoben und mehrfach abgesagt. Und jetzt würde sich ein schönes Projekt in Deutschland, ein Mehrteiler, wo ich so einen Autisten spielen würde.
Aha, schau.
Einen
Schwiegerkrankheit.
Ja, so einen, ja, in gewisser Weise, aber keine, also vor Autismus habe ich jetzt keine Angst, weil das ist ja nicht, das bringt einen ja nicht um. Aber genau, und das, das muss man vor einem Jahr absagen, weil zu viele Live-Termine wären. Und jetzt könnte es sein, dass Corona das quasi das doch wieder ermöglicht. Und das würde ich sehr, sehr gerne jetzt machen. Was ich auf jeden Fall mache, im Februar drehen wir den dritten Teil des Salzburger Landkrimis.
Ja, cool.
Mit der Steffi Rendsberger. Und genau, das bereite ich gerade ganz konkret vor.
Ja.
Das ist schön, weil das ist eine andere Form von Vorbereitung, weil das jetzt der dritte Teil ist. Das heißt, man kennt die Figuren schon, man muss nicht mehr so ganz Grundsätzliches zusammensetzen, sondern vieles ist schon klar und es gibt einfach nur einen neuen Fall.
Ist das dann so, als würde man ein bisschen einen alten Freund treffen, oder wie tut man da?
Ja, das ist ein gutes Bild eigentlich. Ja, man trifft ihn wieder und steigt dann irgendwann wieder in ihn hinein. Mhm. Ja, genau.
Ich habe jetzt nur, aber das ist jetzt nur, weil es mich als Martina interessiert. Irgendwo habe ich es gesehen, als du gesagt hast, du überlegst, einen Missbrauchsfall zu spielen, und dann in einem anderen hast du gesagt, du spielst ihn jetzt an.
Ja, und dir sage ich jetzt, ich habe ihn gespielt. Ja, genau.
Ja, wie war das? Weil das stelle ich mir auch voll schwierig vor.
Das war insofern schön, weil das, glaube ich, ein sehr spannender Film wird und ist sich ganz gut ausgegangen. Also ich hatte ja eben Bammel davor, weil diese Panikattacken wurden ausgelöst das war so ein Tatort-Dreh in Stuttgart, wo ich so einen Typen gespielt habe, der sich so in Lügen verstrickt und seine Homosexualität leugnet und so. Und das kam ein bisschen zusammen, und da konnte ich dann nicht mehr schlafen. Und das war dann schon auch ein bisschen der Beruf und die Figur und alles. Und insofern war ich jetzt für diese Sache doppelt vorsichtig. Ich habe gesagt, okay, ich muss schauen, dass ich wirklich ausgeschlafen bin und wirklich fit bin, was jetzt Corona-bedingt auch einfacher war. Es gab eh sonst nichts zu tun. Und bin wirklich habe versucht, wirklich stark da reinzugehen. Und das hat insofern gut funktioniert, weil es gibt seit Harvey Weinstein und den ganzen MeToo-Fällen gibt es auch sogenannte Intimberatung am Set.
Aha, und das ist das?
Ja, das ist noch ein bisschen am Rausfinden. Das war eine junge Frau, die eigentlich vom Stunt kommt, also die Stuntwoman ist und das jetzt als Zusatzausbildung in England gemacht hat. Und die führt für so problematische Szenen und auch für viele junge Schauspielerinnen, vor allem für Sexszenen, dass man vorher ganz klar sagt, das und das geht und das geht nicht. Und das war für diese Rolle, weil ich da sozusagen mich was gut war, die Kollegin ist deutlich älter, als sie tatsächlich spielt. Also das hat schon mal geholfen, dass ich wirklich mit einer erwachsenen Frau zu tun hatte und nicht mit einer Teenagerin. Und dass man diese spezielle Thematik, dass es nicht nur eine einfache Sexszene, sondern einfach eine übergriffige Szene war,
ja,
dass man das ausführlicher besprechen konnte und dass das allen auch sehr, dass, also dass von Regie abwärts alle sehr behutsam damit umgegangen sind. Mhm. Und dann war das eigentlich sehr okay. Also wir haben das mit sehr viel Lachen kompensiert.
Ja. Ah, schön. Na schau, da waren wir wieder.
Absolut.
Und der Kreis ist zu.
Und der Kreis ist zu. So ist es. Genau, sehr schön.
Ich sage dir danke, Manuel. Es ist mir jedes Mal wieder eine besondere Freude.
Ich sage danke, Martina. Dankeschön. Das war echt ein großes Vergnügen.
Ich sage auch danke an dich da draußen. Wenn du uns heute das erste Mal zugehört hast, dann herzlich willkommen in unserem Podcast und in unserer Mitte. Vielleicht magst du im ersten Schritt unseren Podcast abonnieren, so bekommst du Info, wann eine neue Folge erscheint. Von uns gibt es aber noch viel mehr. In der Info zu unserem Podcast-Kanal findest du auch die Links zu all unseren anderen Kanälen. Natürlich sind wir auf Social Media zu finden, wie Facebook, Insta und wie sie alle heißen. Unsere Webseite lautet www.kurvenkratzer.at. Von uns gibt es ein Online-Magazin rund um das Thema Krebs. Da gibt es viele Inhalte zum Leben mit und nach Krebs, von Wissenswertes über Interviews bis hin zu Reportagen in Text und Bild und Video. Bloggerbereich gibt es bei uns und in Summe findest du einfach ganz viele verschiedene Herangehensweisen an das Thema Krebs, sowohl für Patienten als auch für Angehörige. Wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina und ich sage danke für deine Zeit, du da draußen. Manuel, ich sage herzlichen Dank auch zu dir. Es war wirklich schön, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank, mir hat es auch große Freude bereitet.
Ich hoffe und freue mich auf eine weitere Begegnung. Alles Liebe an alle und bleibt gesund.